für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hello und welcome back zu einer neuen Folge Congradiation. Ich bin hier heute mit
Monika von Virgo Study.
Und wir nehmen heute eine Podcast-Folge auf zusammen, logischerweise. Möchtest du dich kurz vorstellen?
Also hi, ich bin Monika, habe ich bereits gerade gesagt. Ich bin 19 Jahre alt, fast 20 und habe einen Studygram-Account seit 2019, auf dem ich aktiv verschiedene Sachen poste zum Thema Schule und auch seitdem ich studiere mehr zum Thema Lernen.
Sehr cool. Wir sind schon ein bisschen länger hinter deiner Seite her. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber wir folgen dir schon ein bisschen länger und fanden irgendwie die Seite immer ziemlich cool. Besonders wegen dem Thema Notendruck und so weiter, aber da reden wir später nochmal drüber. Jetzt wollte ich erstmal fragen, wie du dazu gekommen bist, überhaupt einen Studygram-Account anzulegen und was dich so dazu motiviert hat und in welchem Stadium in deiner Schulzeit du da quasi warst, als du angefangen hast und ja, wie das so zustande gekommen ist.
Ich habe so in der 9. Klasse angefangen, anderen Studygram-Accounts zu folgen. Die meisten existieren leider nicht mehr. Es waren meist auch Schüler in der 10. oder Klasse oder in der Oberstufe, die ihre Lernzettel hochgeladen haben. Also damals war das eigentlich, zumindest dort, wo ich unterwegs war, kaum in Richtung Lerntipps und auch nicht in Richtung Noten, sondern einfach mehr in Richtung schöne Notizen, Motivation, gemeinsam motiviert sein oder was damals sehr bekannt war Printtables hochzuladen und sich so gegenseitig zu unterstützen. Da gab es sehr schöne Seiten. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, das war in den Sommerferien 2019, kurz vor der 10. Klasse. Das war sozusagen noch vor der Pandemie, kurz davor. Es hat sich dann auch gewandelt, die ganze Bubble mit der Pandemie, aber da können wir auch nochmal drüber sprechen beim Thema Notendruck. Weil ich habe das Gefühl, dass sich auch dadurch sehr viel geändert hat. Entweder, weil ich selber bemerkt habe, dass ich plötzlich anderen Accounts folge, oder auch, weil sich die Leute geändert haben. Und das, obwohl eigentlich in dem Moment gar keine Noten gemacht worden sind. Und dann habe ich angefangen, Lernzettel hochzuladen. Das habe ich sehr lange gemacht. Ich glaube, ich habe die ersten 2 Jahre nur Lernzettel hochgeladen, weil ich auch kein iPad hatte. Also ich habe einfach Bilder von meiner Fensterbank gemacht, von meinen Notizen, immer so für ungefähr in der gleichen Position und dann angefangen, diese hochzuladen und mit anderen zu teilen. Und ich bin auch lange gar nicht gewachsen. Es ging mehr einfach um den Spaß, mit anderen Lernzettel hochzuladen. Und
Ja.
ja, sich zu motivieren dadurch.
Und wie war da so das Feedback? Also, weil du gerade meintest, du bist am Anfang fast gar nicht gewachsen. War das dann so, dass du dir irgendwann so ein bisschen frustriert gedacht hast, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das noch weitermachen soll? Oder weil das sowieso nie im Vordergrund stand, hast du da nicht so das Problem mit gehabt?
Also damals stand es für mich gar nicht so im Vordergrund. Es waren auch gar nicht so viele Leute aktiv und die meisten, die ich zumindest kannte, ich habe dann später gemerkt, es gab größere Accounts, die hatte ich aber gar nicht gekannt, weil die entweder schon Sachen für die Oberstufe hochgeladen haben oder schon fürs Studium. Und die meisten, die ich kannte, da waren 2000 Abonnenten, das Größte, was ich kannte. Und das fand ich schon sehr cool. Ich glaube, ich habe über ein Jahr gebraucht, bis ich 1500 Abonnenten hatte. Und dann bin ich später erst, als diese Reels-Funktion kam, da ist man plötzlich gewachsen, wenn man nur ein Video hochgeladen hat. Es war eigentlich, ich mag deswegen Beiträge immer noch mehr als Videos. Ich bin so oldschool, was das angeht. Man kann zwar mehr Videos gucken, aber wenn man sieht, wie viel Aufwand in einem Beitrag steckt, das merkt man, finde ich, viel mehr bei Beiträgen. Aber vielleicht ist es nur bei mir so.
Ja, danke auf jeden Fall. Ich wollte über das Thema sprechen, also der Grund für alle Zuhörer, warum wir die Folge heute aufnehmen, ist, dass wir auf deinen Account gestoßen sind und da gesehen haben, dass dir das Thema Notendruck und generell so dieser ganze Fokus auf Noten in der Schule statt auf, ich sag mal, Lernen fürs Leben liegt und dass dir das irgendwie ein sehr wichtiges Thema oder ein wichtiges Anliegen ist. Und ich habe da so ein bisschen, also ich kann da so ein bisschen relaten, weil für alle, die es nicht wussten, ich Lehramt studiere oder studiert habe und da halt irgendwie auch sehr diesen Notenfokus immer im Vordergrund hatte im Studium und deswegen so ein bisschen, ja, da einfach so relaten kann. Wie ist es dazu gekommen, dass es dir so ein wichtiges Thema geworden ist?
Also das hat verschiedene Ursprünge und zwar einerseits, ich war nie besonders gut in der Schule. Ich war nie schlecht. Ich hatte manchmal meine Fächer, wo ich nicht versetzungsgefährdet war, aber wo ich schon war, ja, ich hoffe, ich habe in dem Fach keine 5. Da hatte ich Probleme in der 5. Klasse in Physik, meine erste Note, nee, in Englisch, in Physik später. Meine erste Note am Gymnasium war eine 6 im Vokabeltest. Ich glaube, das war in der zweiten oder dritten Schulwoche, weil ich nicht wusste, was eine Ausfrage ist. Also es kam eigentlich unvorbereitet, auch bei den meisten Menschen, die ich kenne. Bei denen kam der Notendruck erst übers Gymnasium, vor allem in der 5. Klasse, wo man gemerkt hat, oh, jetzt zählt es wirklich. Und ich habe mich jetzt nicht wirklich angestrengt, aber ich war auch nicht schlecht. War immer so im Zweierbereich, war eine ruhige Schülerin, die eher verträumt war, die, wenn dann 2, 3 Tage vor der Klausur sich noch was angeschaut hat, also so klassisch. Und das hat sich dann erst gewandelt, so in der 8. Klasse, wo ich angefangen habe, oh, das, was ich mache, reicht nicht mehr. Und meine Noten sind abgesagt. Ich hatte immer noch einen 2,6 Schnitt oder so, aber ich habe gemerkt, in manchen Fächern werde ich unzufrieden mit mir selbst und bin auch dann in Richtung StudyGram gestoßen. Und einerseits hatte ich das Gefühl, die Leute hatten bessere Noten als ich, weil damals auch jeder seine Noten geteilt hat oder seine Notenziele, aber eigentlich ohne Tipps und ohne bestimmten Hintergrund. Und es war nicht, ich würde nicht sagen, dass es mich beeinflusst hat, aber es hat mich schon geprägt. Und dann habe ich auch versucht, ja, mit Lerntipps, da gibt es so be bestimmte Accounts, vor allem auf YouTube, die damals schon Lerntipps hochgeladen haben, die aber auch schon aus der Schule raus waren. Und dann wollte ich mich auch anstrengen, dann wollte ich auch gute Noten haben, dann habe ich mich auch verbessert, so im Hinblick auf 9. Klasse, 10. Klasse, 11. Klasse bin ich von so stetig besser geworden, aber sehr gut war ich auch nicht. Dafür hatte ich einfach viel zu sehr Probleme mit meinen chronischen Erkrankungen, die, wodurch ich Fehltage hatte, wodurch ich Probleme hatte, mich zu konzentrieren oder auch am Unterricht teilzunehmen. Und ich habe mich dann an einem Maßstab gemessen, der gar nicht zu meiner Situation gepasst hat. Und es ging dann immer so weiter, bis ich in der, sage ich mal, doch schon in der 12. Klasse ein Schuljahr pausieren musste, beziehungsweise die 12. Klasse unterbrechen musste für einen Aufenthalt in einer Schmerzklinik. Und dann hatte ich plötzlich gar keine Schule mehr. Also man hatte schon 1, 2 Stunden, glaube ich, Schule für Kranke, aber mehr hatte man nicht. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr mich das eigentlich beeinflusst hat, auch mit den Noten. Nicht nur Noten, dass ich mir gedacht habe, in jedem Fach will ich eine 1 haben, sondern dass ich gemerkt habe, wie sehr ich wirklich Angst hatte davor, eine Note zurückzubekommen und zu wissen, das war nicht gut genug. Oder was mich auch sehr geprägt hat, war das Schreiben meiner Seminararbeit. Und ich hatte am Ende ein sehr gutes Ergebnis. Ich hatte 30 Punkte. Und falls man nicht weiß, in Bayern hat man so ein Seminarfach, da muss man eine Seminararbeit schreiben in einem separaten Fach. Und das zählt sehr viel ins Abi rein. Und ich habe die früher geplant, aber geschrieben habe ich die in 1, 2 Wochen. Und dieser Druck, den ich mir da gemacht habe, den hat die Note auch nicht mehr gerechtfertigt. Also es wurde mir so zu viel, dass ich bemerkt habe, was zeige ich hier oder was möchte ich hier vertreten? Das ist auch nicht gesund, vor allem wenn man bedenkt, die meisten Schüler, die einem folgen, sind jünger, als ich damals war, als ich überhaupt angefangen habe. Und dass man nicht nur selber den eigenen Notendruck auf andere überträgt, obwohl man sagt, ich habe ja nur höhere Ansprüche an mich selber. Aber was viele nicht merken, wenn sie sagen, ich habe einen hohen Anspruch an sich selbst, dass sich andere dadurch auch schlecht fühlen können. Genau.
Und
Wie war das denn bei dir?
also ich habe schon immer irgendwie, also schon seit der ersten Klasse mir selber so Druck. Also ich hatte keine Noten in der ersten Klasse, das kam erst ab der vierten. Ich habe mir aber auch immer Druck gemacht irgendwie mit guten Noten und irgendwie, also weiß nicht, nicht nur gute Noten, sondern so diese perfekten Noten. Und irgendwann, also ich bin in Berlin zur Schule gegangen, das heißt, ich bin erst zur siebten Klasse gewechselt, also ja, zur siebten Klasse dann ans Gymnasium gewechselt und hab dann da natürlich auch neue Leute kennengelernt und da waren dann eben auch Menschen, die waren nochmal wesentlich besser als ich, weil ich halt auch, ich war auch immer im Zweierbereich. Also ich war jetzt nie irgendwie, ich habe viel gemacht, aber irgendwie ist so meine, also der Einsatz, den ich gezeigt habe, der hat sich nie so richtig, wie nennt man das, gelohnt oder
Rentiert.
ja, rentiert, genau. Ja, und als dann halt Leute dazu kamen, die besser waren als ich, oder die gab es ja vorher auch schon, aber da waren es halt noch mehr, weil es eben auch ein Gymnasium war. Und ja, es wurde dann halt nicht einfacher, die Noten wurden auch nicht unbedingt besser und ja, der Druck wurde halt höher und im Abitur dann halt nochmal umso mehr, weil man ja auch die eigenen Ansprüche hat, mit einem möglichst guten Abi abzuschließen und um dann halt irgendwie das Traumstudium doch umsetzen zu können oder irgendwas anderes, wofür man halt einen guten Abschluss braucht. Der Druck war hoch. Also ja, ich habe mir den, also zum großen Teil würde ich sagen, habe ich mir den schon immer selber gemacht, aber gerade auch durch die Schulform und jetzt meine explizite Schule, wo ich war, da war es halt auch nochmal sehr auf Noten getrimmt. Also ich habe oft Aussagen gehört, wie wir sind hier an einem Elite-Gymnasium. Das ist kein Elite-Gymnasium, aber ganz oft so diese Aussage, wir sind hier an einem Gymnasium und hier haben alle gute Noten und keine Ahnung. Und dann merkst du halt, dass du nicht mehr so im oberen Drittel bist, sondern eher so in der Mitte von den Noten der Klasse. Und ja, das ist dann halt irgendwie, es wird nicht unbedingt besser, wenn man sich selber schon Druck macht. Ja, also so war das bei mir. Da hat auf jeden Fall meiner Meinung nach die Schule auch gut was an Druck ausgeübt. Da wollte ich dich mal fragen, was du meinst, welche Rolle so das aktuelle Bildungssystem spielt bei der Entstehung von Noten, Fokus und diesem Leistungsdruck, den wir irgendwie verspüren als Schüler.
Ich würde sagen, eine massive Rolle. Besonders wenn man bedenkt, ich bin zum Beispiel auf ein Gymnasium in Bayern gegangen, noch unter G8. Ich glaube, das wechselt bald auch noch wieder zu G9. Ich hoffe für die SchülerInnen, dass sich das ändern wird, aber ich denke nicht. Und was man so kennt, wir haben in der vierten Klasse so ein System, das ein Übertrittszeugnis. Das bedeutet, wir müssen in den Hauptfächern Mathe, Deutsch und HSU einen bestimmten Schnitt erreichen und sonst werden wir auf eine andere Schulform geschickt, sozusagen. Da gibt es, glaube ich, ab 2,33 ist das Gymnasium, bis 2,66 ist es Realschule und danach ist es Hauptschule. Und ich glaube, das ist so ein massiver Druck auf Leute, die nicht mal 10 Jahre alt sind, nicht nur durch die Schüler an sich, sondern auch durch ihre Eltern. Also besonders durch ihre Eltern. Ich habe das Privileg gehabt, dass meine Eltern gar keinen Druck auf mich ausgeübt haben in der Hinsicht. Also sie waren schon stolz auf mich, aber sie haben nie den Fokus gelegt auf Noten und gesagt, ja, du musst diese Note haben oder du musst aufs Gymnasium gehen. Sie haben auch nicht gesagt, du musst studieren. Ich würde sagen, da hatte ich schon ein Privileg und das hat mir auch am Ende geholfen, aber es leider auch in die Richtung, dass ich mir dann angefangen habe, selber Druck zu machen, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich habe keine Anforderungen und die muss ich mir dann selber stecken. Dann fängt man an, sie zu hoch zu stecken, vor allem in dem Alter, in dem man noch so beeinflussbar ist durch eigentlich jede Person von außen, ob es MitschülerInnen sind, die sehr gute Noten haben und dich dann beeinflussen und dich fragt, warum bin ich immer schlechter als diese Person? Oder ich möchte auch so gut sein. Oder andersrum, dass Leute sagen, ja, ich war dieses Mal besser als du. Lehrkräfte, die irgendwas sagen wollen. Oder dann auch weiter in Richtung auch Social Media, wo man das Gefühl hat, jede Person hat gute Noten, ohne was zu machen. Was ich finde, spielt auch eine sehr große Rolle. Da gibt es einerseits die Möglichkeiten, dass man das Gefühl hat, es fallen so viele Leute durch. Und auch wenn man nie schlecht war, also auch wenn man sehr große Ansprüche an sich hatte, und das klingt jetzt, finde ich, an sich schon so nachträglich falsch, weil was bedeutet denn der große Ansprüche? Haben die anderen Leute keine Ansprüche? Oder ist es nicht eher so, dass sie in einer Situation im System sind, wo sie nicht genügend unterstützt werden? Ob es jetzt in Richtung Bildungsungerechtigkeit ist, wo Bayern ja, glaube ich, seit irgendeiner Studie in der FAZ war ein Artikel, der Münchner IFO-Studie stand das Bayern mal wieder auf einer der letzten Plätze ist in Richtung Chancengleichheit und Bildungsungerechtigkeit. Weil die Möglichkeit, aufs Gymnasium zu gehen, wenn die Eltern keinen höheren Schulabschluss haben, einfach geringer ist. Oder genau, wie viele Leute schaffen es am Ende, ihr Abitur zu machen und erfolgreich zu studieren, wenn die Eltern vielleicht ein niedrigeres Einkommen haben? Ich finde darauf, das ist so eine Sache, wo ich mir nachträglich denke, wieso wird das nicht im Unterricht besprochen? Und klar hat man Zeit zwischen dem Abitur oder zwischen dem anderen Schulabschluss und einem weiterführenden Abschluss, ob es jetzt eine Ausbildung ist oder die Schule. Aber dadurch entsteht extrem Leistungsdruck, weil die Leute versuchen, A, gut genug zu sein. Bei manchen reicht es vielleicht auch noch für ein Stipendium. Aber bei anderen ist es einfach nur, in ihren Studiengang reinzukommen. Und dass es nicht so öffentlich zugänglich ist, einigermaßen, was man jetzt eigentlich haben muss, weil ich hatte ein Fach namens P-Seminar, wo wir dann Studien- und Berufsorientierung hatten, ein paar Monate, aber das hat nicht mal ansatzweise gereicht. Und vielleicht fragt man sich jetzt ja, wie komme ich von Studienberatungen zum Thema Notendruck? Aber ich finde, es hat schon sehr viel miteinander zu tun, weil wenn man gar nicht weiß, wie muss man sich aufs Studium vorbereiten oder wie werde ich angenommen, wie werde ich das finanzieren, dann fokussiert man sich vielleicht direkt auf Noten, weil man sich denkt, anderes habe ich gerade nicht in der Hand. Ich kann nicht kontrollieren, ob ich mir ein WG-Zimmer leisten kann. Ich kann nicht kontrollieren, ob ich jetzt im ersten Semester durch diese oder diese Prüfung fallen werde. Und was ich vor allem bemerkt habe, was ich auch auf meinem Account öfter teile, ist, dass viele Leute gar keine Lust haben zu lernen oder wie die meisten es formulieren, sie haben keine Motivation. Und das liegt nicht an den SchülerInnen an sich, sondern weil diese Neugier, die man in der Grundschule zum Beispiel noch hatte, was zu lernen, einfach weg ist. Ich weiß nicht, ob das nur meine Erfahrung war, aber wir hatten öfter so einen, weiß ich nicht, so einen Sitzkreis und dann haben wir uns hingesetzt und über irgendwas geredet. Und es war vielleicht nicht unbedingt lehrreich, aber es hatte schon einen bestimmten pädagogischen Aspekt dahinter. Und diese Abkehr von der Neugier und diesen fehlenden Lerndrang, der verstärkt das noch, weil man sich nur noch darauf fokussiert, ich lerne jetzt für Noten. Ich lerne nicht, weil mich jetzt Französisch interessiert, weil ich später nach Frankreich in den Louvre gehen möchte und etwas über die Mona Lisa lernen möchte, sondern die Leute lernen für Noten oder eben nicht, um nicht durchzufallen. Ob das jetzt der Notendruck ist, nicht durchzufallen oder eine Eins zu erreichen, finde ich, ist das schon sehr ähnlich. Weil es in beiden Situationen ist es eine Drucksituation, die dazu führt, dass man prokrastiniert. Also wer den Begriff nicht kennt, das bedeutet, dass man das Erledigen einer Aufgabe oder das zum Beispiel Lernen für einen Test aufschiebt bis auf die letzte Minute, bis es teilweise sogar zu spät ist, um sich damit enormen Stress und enormen inneren Druck in eine Prüfung zu setzen, was sogar, ich würde sagen, psychische Probleme nach sich zieht oder vor allem auch physische Probleme, ob es diese Bauchschmerzen sind von der Klausur, wo Leute sagen, ich habe Bauchschmerzen, ich kann nicht in die Schule gehen. Das ist einfach, ich sehe Accounts, wo Eltern ihre Kinder teilen, das ist jetzt ein anderes Problem, aber wie sie sagen, ihre Kinder haben Bauchschmerzen, möchten nicht in die Schule gehen. Und vielleicht ist es das digitale Zeitalter, vielleicht ist es der steigende Druck, weil immer mehr Leute aufs Gymnasium gehen und ihr Abitur machen. Aber dieser Druck, dass jeder einen Abschluss machen möchte oder einen höheren Abschluss, um dann zu studieren, obwohl es gar nicht zu der Person passt, ist unglaublich schädlich. Und dann gibt es noch Politiker, wie jetzt zum Beispiel der bayerische Markus Söder, der anstatt sich auf die wichtigsten Dinge zu fokussieren, sagt, dass, ich glaube, irgendwas, dass das bayerische Abitur nicht auf dem Niveau eines Bremer Abiturs ist, weil dann wäre es eine niederbayerische Baumschule. Also der sagt wirklich Sachen, dass Kinder das eventuell hören, wenn es auf Social Media viral geht und sich dann A, mehr auf ihren Abschluss einbilden. Oder B, sich noch mehr Druck machen, weil sie sich fragen, ja, warum kriege ich das nicht hin, wenn es so ein hoher Druck ist?
Ja, kann ich bei allem nur zustimmen. Hast du sehr, sehr schön zusammengefasst, finde ich. Ich habe auch oft das Gefühl, wenn man in die Schule geht, wird der so schulisch halt der Druck gemacht durch vor allem sowas wie Notenspiegel. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch aktuell ist, weil bei mir wurde ganz am Ende irgendwie gesagt, dass das jetzt irgendwie nicht mehr gemacht werden darf oder so, keine Ahnung. Oder also in manchen Fächern oder in der Grundschule, ich weiß nicht mehr, ob das nur in Berlin ist oder woanders.
Also die Noten an die Tafel schreiben
Genau,
sozusagen,
genau.
das ist dann die Punkteverteilung und so oft kam es vor.
Ja.
Also bei uns haben das schon die meisten Lehrkräfte gemacht und auch immer, die kamen rein mit so einem grünen Geheft, worin die Prüfungen waren und dann stand oben, wie oft kam diese und diese Note vor und wie war der Schnitt am Ende. Was auch einfach so nachträglich, was ich so in Statistik gelernt habe, oft gar nicht repräsentativ ist, weil die Punkteverteilung ja nicht gleich ist. Man hat ja nicht von 0 bis 10 Punkten eine 6, von 10 bis 20 Punkten eine 5. Das ist am Ende einfach oft gar nicht repräsentativ, wie die Noten waren. Oder auch, wenn man bedenkt, dass schon zwei Klassen nicht miteinander vergleichbar sind, wie vergleichbar sind dann Schulen untereinander in einem Bundesland? Dann kann man immer weitergehen. Wie vergleichbar ist eine Klassenarbeit in Mathe im Dezember bei einer Schule im Vergleich in Bayern, im Vergleich zu einer in Baden-Württemberg im November, wenn man schon wieder weitergeht, man hat unterschiedliche Stundenverteilungen, man hat unterschiedliche Fächer, Prioritäten, das kann man immer so weiterspinnen. Also ich finde es vor allem, Ja, nicht nur gefährlich, es ist so, es macht so einen Druck, der krank macht. Und ich würde wirklich sagen, das macht krank. Notendruck
Ja.
macht krank. Und mich hat es teilweise auch krank gemacht.
Ja, was hast du gemacht, um da wieder rauszukommen?
Ich würde sagen, es hat mir sehr geholfen, dass ich die Möglichkeit hatte, gar keine Schule zu haben. Also ich hatte wirklich Monate, habe ich mich auf meine Schmerzen fokussiert. Also nicht auf meine Schmerzen, sondern darum, ein bisschen ja, gesünder zu werden oder dass ich Hilfe bekomme. Und in dem Zeitpunkt hatte ich keine Noten. Also ich habe keine Tests geschrieben und bin dann sozusagen ein paar Monate später neu gestartet in die 12. Klasse, die ich davor aber auch nicht so wirklich besuchen konnte. Also es war jetzt keine Wiederholung. Ich war so oft krank, auch danach noch, dass ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich muss jetzt nicht mehr so viel erreichen wie vorher. Und meine Noten sind erstaunlicherweise gar nicht so abgesackt, obwohl ich nicht mehr versucht habe, so viel zu lernen oder zu jedem, wie heißt das, es muss nicht zu, wie heißt es, mir fällt es gerade nicht ein. Ich muss es nicht schaffen, nur weil andere es tun oder weil ich mir vorher das Ziel gesetzt habe. So was mich aber schon geprägt hat, ich habe in meinem ersten Anlauf sozusagen der 12. Klasse Geschichte geschrieben und ich konnte das Thema sehr gut. Und ich hatte am Ende 2x15 Punkte und dann habe ich sozusagen eine ähnliche Klausur bei einer anderen Lehrkraft ein Jahr später geschrieben und es lief nicht mehr so gut. Und dann habe ich auch gemerkt, wie wenig repräsentativ das eigentlich ist. Es wird jemand gesagt, ja, man hat das Thema schon, macht man es nochmal. Und ich würde nicht sagen, dass die zweite Klausur schwerer war, es war einfach nur anders und ist es nicht gewohnt. Und man soll sich nicht an irgendwelchen Maßstäben halten, die einem gar nicht entsprechen, vor allem wenn man nicht weiß, was andere haben. Also ich würde zum Beispiel nie sagen, ich vergleiche mich jetzt mit irgendeinem Biologie-LK aus Hamburg oder sonstiges, weil es auch nichts bringt, sich im Internet zu vergleichen, wenn man nicht weiß, wie die Ansprüche sind oder auch wie selbst man in der Situation damit umgehen würde.
Ja.
Hat sich geändert, auch im Hinblick auf mündliche Noten. Mein Fokus war Hauptsache, ich habe mein Abi und nicht Hauptsache, ich habe mein Abi mit so und so einem Schnitt. Es haben mich dann auch die schriftlichen Abiturprüfungen etwas runtergezogen, weil ich mich nicht besonders gut gefühlt habe zu der Zeit. Und ich habe auch gemerkt, es hat mich schon verletzt. Also man soll nicht erwarten, dass es einen nicht verletzt, wenn man aufhört, Notendruck zu haben.
Ja.
Schlechte Noten oder Noten, die einem eigenen Ziel nicht entsprechen, werden dadurch nicht weniger schmerzhaft oder beeinflussen einen weniger, aber man geht mit weniger Druck in die Situation rein. Man geht nicht in eine Prüfung rein und sagt, ich gehe jetzt in die Prüfung rein und versuche am Ende eine Note zu haben, sondern man geht in eine Prüfung rein und sagt, ich habe mich A, gut genug vorbereitet, B, ich kann hoffentlich die Fragen beantworten und C, danach mache ich irgendwas anderes. Schule vereinnahmt sowieso unser Leben so sehr, das merke ich auch im Studium nur noch mehr, weil wir keinen Ausgleich haben. Wir haben nicht die Möglichkeit, wir kommen jetzt um 16 Uhr nach Hause und jetzt haben wir gar keine Schule mehr, weil wir müssen uns vielleicht noch um Hausaufgaben kümmern, Vokabeltest vorbereiten, oh, vielleicht schreiben wir eine Ex in Mathe oder wir werden ausgefragt in Bio. Dieser Druck kann man einfach nur einschränken, indem man sich eine bestimmte Zeit nimmt und sagt, in dieser Zeit setze ich mich hin und bereite mich vor. Wenn ich nicht fertig werde, dann werde ich nicht fertig. Kann man dann auch in dem System nicht ändern oder man kann es nicht mehr an einem Nachmittag ändern und sagen, man muss auch mal sagen, wann man es gut sein lassen muss, wann
Ja.
es ausreicht.
War das der Zeitpunkt, wo dir so ein bisschen klar geworden ist, dass man nicht nur für Noten lernen sollte, sondern so generell eigentlich, ich mag immer diesen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir haben Lehrer irgendwie gefühlt seit der ersten Klasse gesagt, ihr lernt das nicht für mich, ihr lernt das für euch, ich kann das schon. Und dieses, ja, ihr lernt hier fürs Leben und nicht für die Schule. Und ich denke mir so, ja, nee, also eigentlich, also ja, sie können das schon, ich lerne das für mich, aber ich lerne es eigentlich nicht für mich, sondern ich lerne es für die Schule. Also ich lerne ja hier nichts effektiv jetzt gerade für mich. Klar, lesen und schreiben, wichtige Dinge. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche höheren Sachen in Mathe zum Beispiel, wenn man schon ganz genau weiß, man möchte nicht in die Mathe-Richtung gehen nach der Schule oder irgendwas anderes, da quält man sich einfach nur durch und da lernt man einfach nur fürs System und nicht für sich selber. Das ist so eine, das, ich empfinde das als so eine Heuchlerei von Lehrern, das zu sagen. Das würde mir nie einfallen, das in meiner, wenn ich eine Klasse hätte, denen das zu sagen, weil es einfach nicht stimmt.
Was ich solchen Lehrkräften was ich sie immer fragen will, auch wenn es noch junge Lehrkräfte sind, frag sie mal, wie gut sie noch die Formeln in Physik kennen, wenn sie keine Physiklehrer sind. Wie gut erinnern sie sich noch ans Coding in Informatik? Okay, jetzt haben die meisten vielleicht kein Informatik gehabt, aber sprechen wir jetzt irgendwie von Noten in Musik lesen? Können die das noch? Haben die das wirklich für sich gelernt? Auch wenn sie das jetzt 10 Jahre nicht gemacht haben. Ich habe Physik und Chemie und Informatik abgewählt nach der 10. Klasse. Ein Jahr später, ich konnte gefühlt gar nichts mehr. Wenn man mich jetzt fragen würde, ich habe Sachen wie Redoxreaktion, ich glaube, 10 Stunden gelernt und immer wieder gelernt und ich kann es trotzdem nicht mehr. Nicht nur, weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil man es einfach so auf Lücke lernt oder man lernt, das heißt sozusagen Bulimie lernen, auch wenn das jetzt kein politisch korrekter Begriff ist. Man lernt so viel in kurzer Zeit. Oder man hat das Gefühl, man lernt sehr viel in kurzer Zeit. Das ist natürlich dann später im Studium, hat man noch mehr das Gefühl. Für wen lernt man es denn? Man lernt für den Test. Und das, finde ich, ist so schädigend, wenn man bedenkt, dass es die Möglichkeit gibt, anders zu lernen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man 1:1 Betreuung hat, weil das kann das Bildungssystem nicht stemmen. Wir haben weitaus mehr Probleme als SchülerInnen, die Probleme haben, sondern Gewalt gegenüber Lehrkräften durch SchülerInnen oder durch deren Eltern, steigende mentale Probleme, Lehrer wächst, oder nicht, wie heißt das? Lehrermangel oder in Richtung Burnout. Lehrkräfte müssen immer mehr leisten, ohne eine zusätzliche Ausbildung dazu zu haben. Du hast ja gesagt, du hast auch Lehramt studiert. Ich habe auch gehört, dass die meisten im Studium gar nicht so viel lernen in Richtung, wie gehe ich mit SchülerInnen um. Man lernt das Fach, aber dass man dann vielleicht ein paar Didaktikvorlesungen hat oder Pädagogik oder ich kenne mich da jetzt nicht genau aus. Das reicht nicht, um Menschen zu erziehen. Und wenn man bedenkt, was für einen Einfluss Schule haben kann, in Richtung Bildung, in Richtung Interessen, manche gehen in die Schule und sie werden sich für immer diesen Satz merken von der Lehrkraft, dass die Lehrkraft wissen, sie sagen etwas zu einem Schüler, sie haben vielleicht 100 Schüler, aber sie sagen an einem Tag in 10 Sekunden etwas zu einem Schüler und der wird es bis an sein Lebensende teilweise in sich behalten. Und es kann positiv oder negativ sein. Ich hatte eine Geschichtslehrerin, die mir gesagt hat, das erste Mal, dass ich etwas gut gemacht habe in Geschichte. Ich war davor nicht gut in Geschichte und hatte eine Lehrkraft, die mich sehr geprägt hat, positiv. Es gab aber mindestens 3, 4 Lehrkräfte, die mich negativ geprägt haben, die gesagt haben, ja, du schaffst dein Abi nicht. Oder die haben eher gesagt, möchtest du dein Abi schaffen oder kannst du dein Abi schaffen? Sie haben es natürlich nicht so formuliert, als ob ich scheitern werde, aber sie haben auch nicht das Gegenteil behauptet oder wo mir eine Lehrkraft gesagt hat, aber du möchtest schon nichts mit NC studieren, oder? Nur weil ich häufiger krank war in der Schule, dass man einerseits verurteilt wird, aber andererseits sagen dann Lehrkräfte, ja, wir haben nicht ge genügend Zeit, um auf jeden einzugehen.
Wie würdest du sagen, bist du, also was sind so deine Herangehensweisen gewesen, explizit, als du gemerkt hast, dass du irgendwie nicht nur für die Noten lernen möchtest, sondern eher eigentlich ja, für dich oder wie auch immer man es nennen möchte, wie hast du da so angefangen mit?
Da gibt es so verschiedene Herangehensweisen. Und die erste Sache, die ich gemacht habe, ist zu gucken, wie lerne ich eigentlich? Ich habe zwar auch schon Lerntipps hochgeladen, aber ich habe eigentlich damals zu meiner Schande nicht genau nachgeguckt, bringt diese Lernmethode mir jetzt etwas oder hat jemand versprochen, dass es die beste Lernmethode ist? Und dann haben Leute irgendwie vorgeschlagen, Blurting oder irgendwelche Mnemotechniken. Und ich habe Afantasie, bedeutet, ich habe kein bildliches Vorstellungsvermögen im klassischen Sinne. Und wie soll ich mir dann Sachen merken mit inneren Bildern, wenn ich das gar nicht kann? Oder dass ich Probleme habe wegen meinem Aufmerksamkeitsdefizit. Wie soll ich dann Blurting lernen, wenn mein Gehirn das gar nicht kann? Dass ich wirklich geguckt habe, welche Lernmethoden, mit welchen kann ich lernen? Dann habe ich spielerische Lernelemente gefunden. Das sind sogenannte Gamification-Elemente, die mir geholfen haben, einerseits am Ball zu bleiben und nicht direkt aufzugeben nach 10 Minuten, auch mehr in Richtung einem Flow-Zustand zu gehen. Da gibt es ein sehr gutes Buch dazu, das heißt auch Flow. Oder einfach in Richtung Lernmethoden zu gehen, ohne zu wissen, diese Lernmethode werde ich jetzt ausprobieren, die wird bei mir klappen, sondern ich schaue mir eine Lernmethode an, ist sie belegt, wie funktioniert das? Ich probiere es über einen Zeitraum aus, aber ich gehe nicht rein und nimm eine Lernmethode und sag, die muss mir jetzt eine gute Note beschweren, weil Lernmethoden sind nicht für gute Noten da, was ich auch im engeren Sinne auch nicht verstehen kann, wie soll eine Lernmethode mir bei einer Note helfen? Die Lernmethode schreibt nicht die Prüfung für mich, ich schreibe die Prüfung. Sonst gibt es eher Prüfungsstrategien, indem man das Wissen dann auch ablädt in der Prüfung. Also sind dann auch zwei verschiedene Dinge, Lernen und Lernen abliefern in der Prüfung. Diesen Prozess zu trennen aber gleichzeitig auch zu koppeln. Also ich lerne und ich teste mich. Da gibt es ja diese Testing-Methode mit Altklausuren oder mit Übungsaufgaben. Das ist weitaus sinnvoller als versuchen, alles auswendig zu lernen. Für mich persönlich, es kann natürlich Personen geben, die le lesen sich Sachen durch und dann reicht es ihnen auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dass ich auch nicht nur dann das geändert habe, sondern ich habe auch mehr in Richtung, was möchte ich persönlich eigentlich lernen? Dass ich neben der Schule mir Dokumentationen anschaue, dass ich anfange, mit Duolingo Sprachen zu lernen. Zum Beispiel meine eigentliche Muttersprache Polnisch habe ich angefangen, wieder zu lernen, nachdem ich sie verlernt habe während der Grundschulzeit durch Deutsch.
Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder Abiballkarten. Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los.
Das habe ich angefangen. Oder es gibt sehr viele so Self-Studying-Accounts auf Instagram und TikTok, die ich auch sehr empfehlen kann, die einfach lernen, um zu lernen. Und ich finde, das ist so ein befreiender Gedanke, dass ich jetzt etwas lerne, ohne den Druck darüber, einen Test schreiben zu müssen. Ich glaube, was so sehr prägnant ist als Beispiel, wir haben eine Unterrichtsstunde und jemand sagt, heute machen wir einen Exkurs. Der kommt nicht in der Klausur dran. Wie viele Leute werden noch aktiv zuhören, vor allem in Mathe?
Ja,
Wie viele
fast
werden
niemand.
sich nach der Stunde überhaupt erinnern, was sie an dem Tag gemacht haben? Vielleicht nur die Leute, die jetzt danach ein Mathematikstudium anstreben. Aber wie sieht es bei den anderen Leuten aus?
Ja.
Dass man nicht reingeht ins Lernen und denkt, ich muss danach perfekt sein. Man muss da nicht über alles, was man lernt, einen Test schreiben. Wenn du Fahrradfahren lernst, möchtest du Fahrradfahren lernen, um geradeaus zu fahren, um die Landschaft zu entdecken und nicht um am Ende auf Note eine Fahrradprüfung zu machen.
Ja. Ja, true.
Ich finde es einfach sehr befreiend, nicht nur für Noten zu lernen. Und
Ja.
es ist im Studium auch wieder schwieriger, also an die Studierenden hier, dass ich einen Studiengang habe, wo man bestimmten Schnitt haben muss am Ende, um dann auch einen Master zu machen. Oder im Moment bin ich noch im Bachelor. Das ist auch schon, ich merke, wie es anfängt, mir den Druck zu machen,
Ja.
weil ich weiß, ich muss eine bestimmte Note haben.
Ja.
Was mir auch sehr geholfen hat, was ich jedem empfehlen kann, sich Noten nicht direkt anzuschauen. Also man soll sich nicht, das habe ich auch teilweise noch gemacht, aber man sollte nicht in dem Moment, wo man gestresst im Unterricht sitzt, vielleicht noch 2, 3 Stunden hat, sich direkt die Note angucken. Ob es eine gute oder eine schlechte Note ist, das wird nicht lange anhalten, dieses Glücksgefühl oder dieses Gefühl, jetzt versagt zu haben, auch wenn ich nicht sage, eine schlechte Note ist etwas, wo man das Gefühl hat zu versagen. Aber diesen Druck gegenüber sich selber in dem Moment, den ganzen Tag bis zum Ende noch durchhalten zu müssen, obwohl man wahrscheinlich nicht genug geschlafen hat, man war lange am Handy, man hat wahrscheinlich nicht mal ansatzweise genug getrunken für den Tag, um dann von sich selbst zu erwarten, 2, 3 Mal pro Woche während der Schulzeit sich dann noch auf was anderes zu fokussieren, während man gerade einen Mathe-Test verhauen hat.
Ja.
Dass man auch Noten nicht mit anderen teilt. Einerseits, weil die sich mit dir vergleichen, aber auch, weil du anfängst, dich selber mit anderen zu vergleichen, ohne es zu wollen. Das ist, glaube ich, auch so ein menschlicher Zug. Man hat eine Note, jemand anders hat eine Note. Und klar freut man sich für die andere Person, wenn sie gut war. Aber dann fragt man sich auch, warum hat es dann bei mir nicht gereicht?
Ja.
Man kann dann noch tiefer reingehen und sagen, wie viel hat die Person gelernt, wie viel hat ich gelernt. Und dann geht man wieder in Richtung Bildungsungerechtigkeit und Chancengleichheit. Oder besonders auch in Richtung verschiedene Situationen. Man vergleicht sich ja mit Leuten, die man aus der Schule kennt, aber teilweise weiß man nicht, hat die Person einen zusätzlichen Nachhilfelehrer, den die Person sich leisten kann. Habe ich im Moment ein Problem, weil man einen Großelternteil verloren hat oder weil man, wie in meinem Fall, chronische Schmerzen hat.
Ja.
Man weiß es nicht. Und es ist gleichzeitig auch befreiend, die Leute sieht man meistens nicht wieder. Vielleicht ist es nur mein Empfinden, weil ich aus einer Großstadt komme, aber in den meisten Fällen wirst du dich mit den Personen nicht tiefer gehen, da noch mehrere Stunden beschäftigen müssen nach deinem Abschluss.
Ja.
Oder an sich ist es auch so, deren Meinungen sollen dir egal sein. Auch deren Meinungen über deine Noten, weil die Person nicht weiß, was deine Ziele sind oder was deine Ansprüche sind. Vielleicht möchtest du auch einfach nur dein Abitur bestehen oder ein MSA machen, um danach eine Ausbildung zur Schreinerin zu machen, weil dich das interessiert, seitdem du 10 Jahre alt bist. Also es gibt so viele Möglichkeiten, bei denen Noten auch eine weniger große Rolle spielen. Ich finde, man sollte nicht in die extreme andere Richtung gehen und sagen, Noten sind mir scheißegal. Oder ich gehe jetzt rein in die Schule und weiß, ja, ich bin hier nicht, um zu lernen. Ich sitze in der letzten Reihe und mache nichts, weil ich finde, das kann auch für einen selber schädlich sein. Weil Schule macht viel mehr Spaß und Spaß klingt jetzt so extrem. Ich weiß, Schule macht nicht immer Spaß, vor allem in der Oberstufe am Ende nicht. Aber wenn man in Geschichte sitzt und über ein politisch aktuelles Thema redet und man kann sich unterhalten, man kann sich austauschen, jeder hat eine Meinung, das ist so wichtig, sich reinzubringen und auch seine eigene Meinung zu finden und diese zu äußern. Schule ist ein Ort zum Lernen und nicht nur um etwas zu lernen, sondern auch um sich selber kennenzulernen. Man muss noch nicht alles perfekt können, man muss nicht vollkommen selbstbewusst sein, man muss nicht nichts an sich ranlassen und diese beiden Extremer sollte man nicht wechseln wie ein Ping-Pong-Ball. Man geht nicht hin und sagt, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich keine Lust habe. Ich bin hier nur, weil ich meinen Abschluss haben kann und ich bin schlecht darin. Dieses, ich muss sehr gut sein oder ich bin schlecht, ich kann das nicht, ich hasse das, sollte man beides vermeiden, auch wenn es sich nicht vermeiden lässt in vielen Fällen. Aber man sollte es nicht sein Leben vereinbaren lassen. Das ist wichtig.
Ich finde diesen Punkt, den du genannt hast mit Schule, ist dazu da, auch um sich selber kennenzulernen, finde ich unfassbar wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass das Denken oder das erwartet man vielleicht als Schüler im Nachhinein, dass das so sein sollte, aber es ist halt gar nicht so. Also ich habe das Gefühl, nach der Schulzeit wusste ich gar nicht, wer ich bin. Ich wusste fachlich irgendwie nichts mehr, weil ich dieses Bulimie-Lernen an den Tag gelegt habe. Und ich wusste halt auch gar nicht, wer ich eigentlich bin. Ich wusste gar nicht, was ich will. Und ehrlich gesagt habe ich immer noch Probleme damit, weil ich einfach direkt übergegangen bin von der Schule zum Studium, wo ich mir eigentlich gar nicht so sicher war, ob ich das eigentlich machen möchte. Einfach nur, weil ich diesen weitergehenden Druck verspürt habe, dass ich irgendwas hier aus meiner Zukunft machen muss. Und gerade diese Aussagen vom Gymnasium irgendwie, ja, und ihr müsst hier studieren, weil ihr macht ja Abitur, wo ich mir so denke, nee, also wir müssen gar nichts. Und irgendwie, ich finde das so. So ein Schulleiter oder so eine Schulleitung oder generell Lehrkräfte merken gar nicht, was sie damit anrichten, irgendwie so eine Aussage zu tätigen. Alle Leute, die da saßen und vielleicht eine Ausbildung machen wollten oder sowas, haben sich in dem Moment total abgewertet, angefühlt. Ich habe einen Freund irgendwie gehabt in der Schulzeit, der wollte danach eigentlich auch was studieren, hat sich dann aber dagegen entschieden und eine Ausbildung gemacht und meinte zu mir, er hat jetzt immer noch, obwohl er schon eine Weile durch ist durch die Ausbildung, einfach immer noch das Gefühl, er hätte was Minderwertiges gemacht, weil er nicht studiert hat. Und das einfach nur, weil die Lehrer ständig irgendwie so eine Aussagen gemacht haben, wo ich mir so denke, das kann man halt nicht machen. Also das ist total unterste Schublade. So lernt man weder sich selber kennen, noch irgendwie, was man möchte oder was irgendwie zu einem selber passt. Und irgendwie, also das ist so ein ganz großer Punkt, der macht mich richtig wütend im Bildungssystem. Ja, weiß ich nicht, da könnte ich mich immer so richtig in Rage reden. Deswegen fand ich den Punkt richtig wichtig, dass du den erwähnt hast. Ja.
Man kann auch so sagen, so bezüglich Lehrkräften, die meisten kennen nichts anderes. Die waren in der Schule, waren dann in der Uni und haben sich mit Schule beschäftigt, haben dann auch vielleicht schon anfängliche Klassen gemacht, haben sich eigentlich immer mit Schule beschäftigt. Danach, nach dem Abschluss, haben sie Referendariat gemacht in der Schule. Danach unterrichten sie in der Schule. Ich würde nicht sagen, wie können sie Kinder erziehen, sondern dass man nicht von Lehrkräften erwarten soll, dass sie einen dann direkt vorbereiten auf etwas danach, wenn viele nichts anderes gemacht haben, auch wenn das Quereinsteiger sind. Am Ende haben sie sehr viel Zeit in der Schule verbracht. Und wenn man bedenkt, wie viele Leute am Ende noch Lehrkräfte werden, weil es gibt ja auch einen extremen Lehrkräftemangel und viele, die auch die studieren, machen das am Ende gar nicht, weil es ihnen zu viel Druck ist oder zu viel Verantwortung, die einem übertragen wird, ohne genügend Unterstützung. Dass man, auch wenn man es in dem Alter nicht ganz versteht, dass man als Eltern die Verantwortung hat zu sagen, das sind nicht die Leute, die dir sagen sollten, was du nach deinem Leben machst. Das sollte man selber machen, dass man mehr Möglichkeiten hat durch Workshops, durch verschiedene Veranstaltungen, die nicht nur Pflichtveranstaltungen waren, weil ich finde, das ist ganz wichtig. Bei mir hatten wir eine Verpflichtung, wir mussten ein Portfolio abgeben mit verschiedenen Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen haben zum Thema Studien- und Berufsorientierung. Problem war in einem bestimmten Zeitraum, das war noch während Corona, wir konnten nur bestimmte Sachen anrechnen lassen. Es war also nicht die Möglichkeit, einfach frei zu wählen, was ich sehr schade fand. Ich habe damals, mussten wir einen Beruf vorstellen und einen alternativen Berufswunsch. Ich habe am Ende weder das eine noch das andere gemacht. Also man soll sich nicht so sehr davon beeinflussen machen, was man jetzt in der 10. Klasse denkt, in der 11. Klasse. Auch nicht, was man in der 12. Klasse denkt, weil das kann sich noch ändern. Und ich würde auch sagen, Mut zum Wechsel. Und ich meine nicht nur einen Studienwechsel, sondern auch die Möglichkeit, einfach das Leben zu verändern, weil man hat es selber an der Hand, man lebt nur einmal. Man hat die Möglichkeit, das zu verändern. Es ist wichtig, sich selber kennenzulernen. Und wenn man jetzt mit 19 noch nicht weiß, ob man das studiert und bis ans Ende macht, who cares? Auch wenn es natürlich ein monetärer Aufwand ist, viele daran hängen. Also ich finde es, ich will jetzt nicht so einfach sagen, man kann wechseln. Aber dass man für sich selber merkt, das, was du im Moment machst, du musst dann das nicht, du musst nicht nur studieren und dann bis an dein Lebensende in dem Beruf arbeiten. Ich glaube, das wurde uns so sehr vorgelebt, auch durch unsere Eltern, dass es so wichtig ist, bei der einen Firma zu bleiben und sich hochzuarbeiten, obwohl man heutzutage merkt, der Arbeitsmarkt wandelt sich. Also sollten sich auch unsere Ziele ändern. Es wird gesagt, Generation Z ist faul und die passt nicht zum Arbeitsmarkt, die möchten nicht arbeiten. Dabei ist die Generation Z, zu denen ich auch gehöre, einer der, wo ich das Gefühl habe, die geht erstmal wirklich darauf ein, was möchte man haben und nicht, ich möchte unbedingt zu dieser Firma passen, ich möchte genommen werden, sondern will ich überhaupt das machen? Möchte ich überhaupt bis an mein Lebensende da arbeiten, auch wenn es nur eine Verpflichtung ist für 5 Jahre? Es ist eine Verpflichtung, die eine große Zeit des Lebens ausmacht, wo man mehr Zeit damit verbringen wird, wahrscheinlich erst mit der Familie. Und wenn man so darüber nachdenkt, es ist ja auch Stuss sozusagen, ja, ich muss mit 19 wissen, was ich machen will. Ich wusste mit 19 nicht mal, ob ich jetzt in Bayreuth studiere oder in Frankfurt oder in Nürnberg. Also das Leben kann sich so sehr ändern und es kommt immer anders als erwartet. Ich wollte eigentlich BWL studieren, wurde dann nicht genommen, was meine Erstwahl gewesen wäre und ich war am Boden zerstört. Und so nachträglich habe ich mir gedacht, wollte ich überhaupt das studieren? Hätte das überhaupt zu mir gepasst? Ich studiere jetzt ein bisschen was anderes, auch mit den gleichen Elementen. Und ich glaube, es hätte mir gar nicht so sehr Spaß gemacht. Also, das unvorhergesehene Sachen, über die man gar nicht so rational nachdenken kann, das Leben verändern können, positiv oder negativ. Und dass man sich nicht denkt, dass eine Lehrkraft gesagt hat, ja, mach einen Abschluss und dann studiere, weil was viele auch nicht wissen, es gibt Ausbildungen, da braucht man Abitur als Voraussetzung. Es ist nicht so, dass eine Ausbildung was Schlechteres ist. Ich würde sogar sagen, vielleicht ist eine Ausbildung nicht ganz so akademisch aufwendig wie jetzt ein Studium. Dafür hat man aber die Praxiserfahrung. Und ich würde sagen, ich könnte zum Beispiel nicht Schreinerin werden, obwohl jemand anders sagen würde, ja, aber wäre doch in Anführungszeichen einfacher als etwas anderes. Aber ich könnte es nicht machen. Ich könnte auch nicht Künstlerin werden. Ich könnte nichts in Richtung Handwerk machen, weil ich dafür nicht qualifiziert genug bin. Oder ich würde auch nicht sagen, dass es mich besonders interessiert. Aber dass jeder Person so einzigartig ist. Und wenn man merkt, Schule ist ein Copy-Paste-Format, wo das Gefühl ist, man versucht, eine Grundausbildung in die Leute reinzubekommen, an die sich viele gar nicht erinnern, dass es nicht angemessen, Entschuldigung, dass es nicht angemessen ist, zu sagen, das möchte ich jetzt bis an mein Lebensende machen oder ich muss mich jetzt schon festlegen. Man macht sich da nur auch einen Druck, den man sich in dem Moment noch gar nicht machen sollte.
Ja, ich finde also alle Punkte, die du genannt hast, super wichtig. Wie kommt man, also was würdest du so für einen Tipp geben an unsere Zuhörerin, dass man halt da hinkommt an dem Punkt, also sich selber so klar macht, dass die Noten nicht so das Allerwichtigste sind und man halt den Fokus einfach ein bisschen verändern sollte. Wie würdest du jetzt jemandem in der, ich weiß nicht, beispielsweise 9. Klasse sagen, ja, hör halt auf, damit dir so Druck zu machen, weil es ist ja leichter gesagt als getan, aber wenn du so Tipps geben müsstest, wie könnten die das umsetzen?
Ich würde sagen, mir wurde das auch schon früher gesagt. Also ich habe es erst später umgesetzt, weil ich es erst später so richtig für mich selbst verstanden habe. Man muss nicht von 0 auf 100 aufhören zu sagen, Noten interessieren mich nicht. Oder ich mache mir jetzt keinen Druck wegen Noten. dass man erstmal anfängt, sich selbst zu akzeptieren. Warum macht man sich so Notendruck? Ist es etwas Externes? Ist es eine internalisierte Angst, die einen dazu bringt, jetzt immer die beste Person sein zu wollen oder immer gut abzuschneiden? Dass man auch bemerkt, man ist toxisch, nicht nur sich selbst gegenüber, auch anderen gegenüber. Und wenn man merkt, dass es andere Leute beeinflusst, wenn es auch indirekt ist, oder wenn man gar nicht, wenn die Person es einem gar nicht einem gegenüber kommuniziert, sondern man merkt es selber, wie ich zum Beispiel auf meinem Account habe ich gemerkt, ja, was habe ich denn da gemacht? Warum habe ich das Leuten vermittelt, obwohl ich es ja selber nicht ganz verstanden habe? Man geht rein mit dem Perfektionismus, alles super machen zu wollen. Und es klappt nicht immer. Und man muss es auch nicht immer schaffen, dass man sich selbst akzeptiert und was ich richtig, wirklich, wirklich wichtig ist und ich jedem empfehlen kann. Schule ist nicht alles im Leben und das meine ich vor allem. Entschuldigung, warum ist es so zu? Es ist auf leise, es tut mir leid.
Alles gut.
Man geht nicht in die Schule nur für die Schule. Du hast noch ein anderes Leben. Du bist gerade, ich glaube, in der 9. Klasse ist man 14, 15 Jahre alt. Genieß die Zeit und hab einen Ausgleich neben der Schule. Ist es ein Hobby, ein Ehrenamt, einfach Zeit mit sich selber oder mit anderen verbringen, eine Möglichkeit zu finden, was möchte ich machen? Weil es gibt auch Leute, die sind in der 9. Klasse und man hat nicht unbedingt schlechte Noten, aber man merkt, brauche ich überhaupt einen höheren Abschluss? Muss ich nach der 10. Klasse weitermachen? Weil es gibt auch alternative Wege, die dann schwieriger sind, je älter man wird oder auch längerfristiger. Aber dass man die Erlaubnis hat, auch von sich selber eine Pause zu machen. Eine Pause, um mal stehen zu bleiben und zu merken, stopp, jetzt, was mache ich gerade? Also was habe ich gerade für einen Druck an mich selber, wo andere sagen, ja, was hast du für einen Druck? Du gehst noch zur Schule. Ich finde, man ist in so einem beeinflussbaren Alter, auch in einem Alter, wo die an Meinungen anderer einem noch so wichtig sind, dass ich sehr wohl finde, dass Schule eine der anstrengendsten Sachen ist, die man bis zu dem Zeitpunkt gehabt hat oder erlebt hat.
Ja.
Es würde man vergleicht ja nicht eine Uni-Klausur mit einer Klausur in der Oberstufe, genauso wenig würde man einen Test in der 4. Klasse mit denen aus der 10. Klasse vergleichen. Es bringt nichts und es machen nur Leute, weil sie nicht wollen, dass die Generation nach einem es besser haben als man selber. Das merkt man auf dem Arbeitsmarkt und das merkt man auch in der Schule. Es wird gesagt, das wurde immer schon so gemacht. Deswegen machen wir es weiter so. Aber wenn man mit dem Druck reingeht, nur perfekte Noten haben zu wollen oder immer 15 Punkte haben zu wollen, ist es A, für die meisten Menschen nicht erreichbar. Es wird noch schlimmer, wenn man merkt, es ist nicht erreichbar. Ich finde, das ist so eine der gefährlichsten Sachen an Notendruck. Nicht nur unbedingt, dass man sich hält, sondern dass man merkt, was für ein Unterschied es ist, ob man jetzt 1,0 hat oder 1,2. Dieser Sprung von 3,0 zu 2,0 ist weniger als von 1,2 zu 1,0. Dass man sich das auch bewusst wird. Das sind nicht gerade Abstände, wo man sich denkt, der Aufwand dafür, ist es der Aufwand einem selber wert? Oder warum möchte man das haben? Ich habe jetzt auch mit Leuten Kontakt, auch durch Studygram, wo viele Leute 1,0 haben. Und viele haben das gemacht, weil sie es dann auch geschafft haben, also weil sie es gekonnt haben, weil sie sich durchgekämpft haben. Ich finde, das ist einer der größten Errungenschaften, die viele Personen für sich selbst machen können. Ich habe es selber nicht geschafft und habe mich längere Zeit so ja, fertig gemacht selber, bis ich gemerkt habe, das war nie mein Ziel. Also warum habe ich jetzt nach guten Noten gestrebt, wenn das nie mein Ziel gewesen ist, so gut zu sein? Also ist so ein Selbstläufer. Man verbessert sich ein bisschen. Und dann möchte man noch besser werden. Und es fallen einem immer mehr Fehler auf, aber das Leben besteht nicht daraus, jeden Fehler auszubügeln. Jeder hat seine kleinen Problemchen, ob es jetzt Probleme damit ist, am Handy zu sein oder damit aufzustehen. Man erwartet die auch nicht an einem selber, dass man jeden Fehler ausbügelt, weil dadurch geht es einem nicht besser. Wenn man 1,0 hat, geht es der Person psychisch nicht besser als einem selber. Es werden keine Einhörner kommen. Dein Leben wird nicht perfekt. Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Viele Leute verstecken sich hinter Noten, so ging es mir auch, um andere Probleme so zu verstecken. Also man geht in die Schule, weil es ein Raum ist, wo viele Probleme plötzlich nicht mehr so wichtig sind. Ob das jetzt Probleme zu Hause sind, Probleme mit einem selber, Probleme mit der Gesellschaft, wenn man das Gefühl hat, gerade geht so viel schief, dass man sich auf einen Ausweg fokussiert, den man kontrollieren kann. Man kann kontrollieren. Also ich würde nicht sagen, man kann komplett kontrollieren, dass man 1,0 hat, aber man kann seine Noten in einem gewissen Maß kontrollieren, wenn man ein privilegiertes Umfeld hat und man weiß, ich kann jetzt eine Eins in Geschichte schaffen, wenn ich das und das mache. Und man kann auch eine Lehrkraft fragen, ja, was muss ich machen, um das zu schaffen? Und am Ende hat man jetzt eine Befriedigung dadurch, durch einen Zettel, den man einen Ordner hat, den man vielleicht mal rauskramt, um sich irgendwo zu bewerben. Ich finde, man lässt sich sehr vereinnahmen von Noten und vergisst dabei, wie viel wenig Zeit Noten ausmachen oder dass Noten eine Bestandsaufnahme sind von einem Moment von 40 Minuten eines gesamten Schuljahres. Es ist noch krasser bei den Abiturprüfungen. Du gehst rein, es kann sein, dass eine Frage kommt, die irgendwie du nicht besprochen hast in deiner Schule. Ich bin ins Deutsch-Abi gegangen. War richtig vorbereitet. Also viele sagen, man kann sich aufs Deutsch-Abi nicht vorbereitet. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe teilweise für mich selbst Aufsätze geschrieben, die ich dann aber leider nicht abgegeben habe, was ich nachträglich hätte machen sollen. Ich habe Lektüren gelesen, ich habe Lektüren zweimal gelesen, ich habe die durchgearbeitet. Ich hatte Epochen gelernt und dann gehe ich ins Abi und dann kommt eine Epoche, die ich gar nicht gelernt habe, weil das war, ich glaube, 1980 oder so oder 1970. Es war eine Epoche, die man nicht in der Schule besprochen hat und dann war ich so, was mache ich jetzt? Dass man in der Schule nicht lernt, so richtig lernt, oder vielleicht sollte man es lernen, ich habe es in dem Zeitpunkt nicht gelernt, auf unvorhergesehene Sachen zu reagieren, weil alles, was man macht, Gewohnheit ist. Man geht rein und man weiß, ich lerne jetzt diese und diese Sache, ich habe einen geregelten Tagesablauf, das muss man nach der Schule auch erst wieder lernen. Was ich auch schade finde, es wird alles an Noten festgemacht, aber es wird einem nie beigebracht, wie man diese Noten erreicht. Es wird nur gesagt, man soll mehr lernen, man soll sich mehr anstrengen. Aber was bedeutet mehr in dem Kontext? Die Lehrkraft weiß ja nicht, wie viel ich gelernt habe. Sie macht das fest daran, was für eine Note ich gehabt habe. Aber ich habe zum Beispiel in Musik viermal so viel gelernt wie in Geschichte und ich war trotzdem in Geschichte besser. Und das lag nicht an dem Talent von mir, sondern einfach, weil es am Ende nicht gereicht hat und es muss auch nicht immer reichen. Man muss nicht besser sein. Also es ist auch nicht, wenn man sich mehr anstrengt, ist es nicht gegeben, dass man am Ende besser ist. Und das hat auch nichts mit Lernmethoden zu tun. Sondern vielleicht hatte man einen schlechten Tag. Die Lehrkraft hat eine Klausur konzipiert, auf die man sich nicht genug vorbereitet hat, weil man was anderes gelernt hat. Manchmal hat man nicht die Kontrolle und diese Kontrolle abzugeben ist sehr schwer, wenn Schule für viele das Einzige ist, was man kontrollieren kann. Wenn man reingeht und sagt, Noten, das kann ich kontrollieren. Ich kann reingehen und sagen, das ist etwas, was ich schaffe. Und am Ende schafft man es vielleicht nicht. Muss man lernen für sich selber auch.
Wichtig auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig bei der Meinung, dass das Bildungssystem sich irgendwie verändern muss, also pro Schüler. Hast du konkrete Vorstellungen oder so Vorschläge, was man besser machen könnte und welchen Teil oder was auch Lehrer dazu beitragen könnten, dass so das Umfeld einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, also dass es einfach normalisiert wird, dass man sich eben auf sich selber konzentriert und Noten vielleicht nicht über sich selbst stellt, sondern halt einfach irgendwie merkt, okay, Noten sind halt nicht alles.
Ich finde das so eine schwierige Frage und ich bin keine Bildungswissenschaftlerin. Ich habe nur selber mein Abitur gemacht. Und was ich ein großes Problem halte, ist, wie unterschiedlich die Bildungssysteme in verschiedenen Bundesländern sind. Nur damit am Ende gesagt wird, alles zählt gleich und man geht rein ins Studium und eigentlich soll jeder gleich vorbereitet sein. Und das ist nicht so. Ich weiß, es ist eine Utopie, auch zu sagen, jeder wird am Ende gleich vorbereitet sein. Aber dass ich in einem anderen Bundesland studiere und ich muss mit zwei, drei große Themen beibringen, weil ich sie nicht gemacht habe, obwohl Bayern von sich sagt, doch so ein gutes Abi gemacht zu haben. Und es hat nicht gereicht. Es gibt verschiedene Dinge, die Lehrkräfte machen können. Und ich finde, man kann nicht den Lehrkräften vorwerfen, verantwortlich zu sein fürs Bildungssystem. Dafür haben sie viel zu viele SchülerInnen. Ich finde, man kann durch eine höhere finanzielle Ausstattung für Lehrkräfte, dass sie einen Handlungsspielraum haben mit Materialien, auch mit zum Beispiel Starkheften oder anderen Schulbüchern, die vielleicht besser geeignet sind, dass man nicht reingeht und das Erste, was gemacht wird, man steht vorne, hat Frontalunterricht. Oder dass man eine Möglichkeit hat, dass die Lehrkräfte mehr Spielraum haben, was auch den Stoff angeht, ob es jetzt die Reihenfolge des Stoffs ist, ob man Unterthemen, die einen aktuellen Bezug haben, mit reinbringt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man nicht nur eine Lehrkraft hat, sondern eventuell zwei. Ich weiß, das ist finanziell nicht möglich. Ich spreche gerade von irgendeinem Schlaraffenland, was nicht erreichbar ist. Aber es sind Sachen, wo Lehrkräfte entlastet werden müssen, damit SchülerInnen entlastet werden. Weil oft sieht man nicht, dass eine Lehrkraft, die verantwortlich ist für mehrere Klassen, die sich den Namen merken muss, die den Stoff durchbringen muss. Meistens gibt es nur irgendwelche Krisen, wodurch der Stoff nicht gemacht wurde. Das dann zu sagen, es sei die Verantwortung der Lehrkräfte ist falsch.
Ja.
Es ist aber auch nicht die Verantwortung an sich der Schule. Ich würde auch nicht sagen, das ist die Verantwortung vom Stadtteil. Ich finde, das ist eine Verantwortung, die das gesamte Bildungssystem hat. Aber wir haben kein einziges Bildungssystem. Das ist so eine Sache, wo gesagt wird, ja, wie würdest du das Bildungssystem verändern? Wir haben ja nicht das eine
Ja.
Bildungssystem.
Ja.
Ich würde sagen, wichtig ist angleichen, aber gleichzeitig verändern. Zum Beispiel in Richtung ungefähr gleiches Niveau im Stoff, ungefähr gleiche Anforderungen, was die Prüfungen angeht. Ich finde jetzt nicht, dass man sagen soll, jeder soll das Gleiche haben wie in Bayern, weil jetzt bestimmte bayerische PolitikerInnen denken, dass wir das in Anführungszeichen beste Abitur haben, was ich ja auch mal hochgeladen habe, ein Video, wo ich das widerlegt habe, was ich so kritisiert habe am Bildungssystem, in Richtung, dass man die Leute nicht gleich behandelt. Weil was viele unterschätzen ist, dass wir sagen, ja, wir haben ja Gleichberechtigung. Wir haben keine Gleichberechtigung, weil wir auch keine Chancengleichheit haben, weil Leute denken, ich behandle jede Person gleich. Und dadurch hat man am Ende Gleichberechtigung. Aber das stimmt nicht. Nur wenn man verschiedene Leute gleich behandelt, haben sie nicht die gleichen Chancen. Es gibt Menschen, die brauchen einen Ausgleich, den das Leben ihnen gegeben hat. Ob es jetzt eine Behinderung ist, ob es ein Umfeld ist, was nicht genügend Deutsch gesprochen hat in der Kindheit, wodurch man eine zusätzliche Unterstützung braucht. Diese Kinder zu enttäuschen, das sind junge Menschen, die in formbaren Jahren sind, denen gesagt wird, ja, du bist uns nicht wichtig genug, dass wir dir die gleichen Chancen geben. Entschuldigung, ich dachte, hier ist gleich Feueralarm. Passiert hier häufiger. Studentenwohnheim. Es packt mir jemand rückwärts, wo war ich? Bildungssystem. Entschuldigung.
Alles gut.
Passiert hier häufiger, dass ich schon den Feueralarm. Wohnen zu viele Menschen in dem Haus. Dass man den Fokus nicht auf Noten setzt, auf eine Note. Was ich jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder auf das erste Hören seltsam anhört, ich finde, man sollte mehr Tests schreiben. Und das bedeutet natürlich mehr Korrigieraufwand. Und das können viele Lehrkräfte nicht schultern, aber ich spreche jetzt von den Sachen, wo ich denke, dass sie helfen können. Wenn man mehr Tests schreibt, hat man mehr Möglichkeiten, sich zu beweisen. Der einzelne Test wirkt weniger wichtig. Und was ich zum Beispiel ein sehr cooles System finde, ich hatte einen französischen Vokabeltest. Wir haben, glaube ich, jede Woche oder alle 2 Wochen einen Vokabeltest geschrieben. Und am Ende haben nur die besten 5 gezählt. Ich finde, das ist eine sehr große, gute Möglichkeit, um Sachen auszugleichen, wie ich war krank oder ich war nicht genug vorbereitet. Man muss natürlich aufpassen, dass es am Ende nicht nur die letzten 5 sind, wo sich die Leute anstrengen. Dass man zum Beispiel sagt, man schreibt eine bestimmte Anzahl an Tests, ich weiß noch nicht wie viele, und dann zählen die besten. Und dadurch, dass man den SchülerInnen die Möglichkeit gibt, wirklich abzuliefern, ohne den Druck, dass jetzt ein Fehler eine ganze Note zerstört. Weil das finde ich, dass eine Note so viel Gewichtung hat, ist in Bayern schon sehr krass. Wir schreiben. Oder wir haben geschrieben, ich habe teilweise selber noch das Gefühl, ich bin in der Schule, also das kann man auch nicht so schnell loslassen, dass man eine Klausur schreibt, die geht über den Stoff des ganzen Halbjahres und das ist dann 50% der Zeugnisnote. Man schreibt eine 90-minütige Klausur oder 60-minütige Klausur über mehrere Monate lang, nur diese eine Klausur und meistens schreibt man noch mehrere pro Woche, also man kann sich nicht unbedingt darauf fokussieren und das ist am Ende 50% der Note. Das kann man doch niemandem erklären. Wo ist das im Leben? Als würde man sagen, die Arbeit, die man über ein Jahr verrichtet, ist nichts wert. Nur 3 Tage sind wichtig. Die restliche Arbeit ist nicht wichtig. Und dadurch strengen sich die Menschen weniger an in der anderen Zeit. Sie haben weniger Möglichkeiten, sich unterstützt zu fühlen und sich vorzubereiten. wo man denkt, warum gehe ich dann überhaupt hin, wenn am Ende nur die Klausur zählt? Ich glaube, das ist auch dann im Studium noch krasser, wo Leute nicht zu Vorlesungen gehen, weil sie merken, die Vorlesung bereitet mich nicht auf die Klausur vor und am Ende zählt nur die Klausur. Das merke ich bei mir selber auch. Oder dass man Menschen Unterstützung zukommen lässt, die sie brauchen, aber auch ihnen das ihnen sagt. Also ob jetzt in Richtung Stipendium, ob es in Richtung Unterstützung gibt, in einem Deutschkurs, eine Möglichkeit nach der Schule Hausaufgaben zu machen. Ich finde, auf SchülerInnen wird so wenig geachtet und ich merke das immer mehr, auch je älter ich werde, wenn man zu Hause ein schlechtes Umfeld hat. Und ich kann jetzt, also ich würde nicht sagen schlechtes Umfeld, aber ein störendes Lernumfeld hat. Und man muss sich auf eine Klausur vorbereiten und man wohnt mit zwei Geschwistern in einem Zimmer. Vielleicht sind die jünger, also haben nicht so viel zu tun. Wie soll man da lernen? Also, wie soll man die gleichen Möglichkeiten haben wie jemand, der Einzelkind ist? Ich bin Einzelkind. Aber wo soll man denn lernen? Also, viele haben nicht die Möglichkeit, in die Bibliothek zu gehen. Also, ich habe das gehabt, aber ich wusste das auch nicht, dass es nicht die Möglichkeit gibt, von der Schule aus, dass man einen Raum hat, wo man lernen kann oder wo man noch eine Möglichkeit hat, nach der Schule gemeinsam etwas zu verstehen, dass es nicht ist, ich war jetzt eine Stunde nicht da und ich muss alles nachholen. Und natürlich ist die Lehrkraft nicht verantwortlich, dass eine Person den Stoff nachholt, aber es sollte doch die Möglichkeit geben, sich vorzubereiten. Und ich finde, was so eine Idee ist, die ich noch nicht so oft gehört habe, ist, dass es für Lehrkräfte die Möglichkeit gibt, dass sie nicht immer unterrichten müssen. Das klingt vielleicht seltsam, aber dass sie nicht nur abends oder nachmittags den Unterricht vor- oder nacharbeiten müssen, sondern dass sie vielleicht ein halbes Jahr lang nicht unterrichten und stattdessen in der Zeit sich nur darauf fokussieren, Unterrichtsmaterial zu erstellen. Oder dass sie vorher schon einen Test konzipieren, dass sie nicht während der Zeit so viele Probleme damit haben, alles unter einem Hut zu bekommen und alle nur Noten zu machen von den Leuten, weil das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Es wird so erwartet, dass man Noten macht, man soll den Leuten das beibringen, man soll aber gleichzeitig Einfluss haben auf deren Erziehung und Bildung. Man soll gute Bürger machen, in Anführungszeichen, die ein Verständnis haben von Demokratie und sich eine eigene Meinung bilden können. Das ist utopisch, das ist nicht erreichbar und ich finde es unfair. Ich finde es unfair, dass erwartet wird, dass man das gesamte Bildungssystem auffängt und dass das gesagt wird, ja, aber ich habe eine schlechte Lehrkraft. Ich kann das nicht, weil die Klausur unfair gestellt war. Die meisten Lehrkräfte versuchen ihr Bestes. Die SchülerInnen versuchen ihr Bestes. Da gibt es nicht die eine Lösung. Es ist ein Prozess, der langsam vonstatten kommt. Und vor allem sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Und ich habe auch nicht die Hoffnung, dass es jetzt so schnell besser werden wird. Ich habe nur das Gefühl, dass zum Beispiel durch den Umgang mit künstlicher Intelligenz eine Entlastung geschaffen wird, die für viele nicht klar ist. Zum Beispiel wird gesagt, ja, Hausaufgaben. Ich sage auch, Hausaufgaben sind wichtig, aber manche Leute haben nicht die Möglichkeit, nach der Schule sich noch ein, zwei Stunden auf Hausaufgaben zu fokussieren, wenn sie einen Nebenjob haben, wenn sie auf Geschwister aufpassen müssen, wenn sie zum Arzt müssen, weil sie chronisch krank sind, wenn sie irgendwelche Probleme haben und es sind nicht so wenige. Viele sagen ja, das sind Ausnahmen und die müssen dann Nachteilsausgleich haben, aber so viele Menschen haben irgendwas. Ich glaube, in jeder Klasse sind zwei, drei Menschen, die ihre Eltern pflegen müssen. Dann gibt es nochmal 15% der Menschen, die eine chronische Erkrankung haben. Manche Leute haben mehrere Probleme, die einen belasten. Es gibt kaum SchülerInnen, die am Ende wirklich privilegiert genug sind, dass sie alles schaffen. Und dass man immer vom Normfall ausgeht und dann gesagt wird, ja, dann muss halt die Lehrkraft gegensteuern oder die SchülerInnen muss gegensteuern, ist ungerecht.
100%. Das war sehr viel Input, glaube ich. Ich glaube, wir beenden die Folge mit einem letzten Tipp von dir oder vielleicht so in zwei Sätzen oder sowas, eine Botschaft, die du vielleicht unseren Zuhörern irgendwie hinterlassen möchtest, insbesondere vielleicht den Schülern, die hier zuhören, die deinen Ansatz so zum Lernen oder deine Haltung zum Lernen so total inspirierend finden.
Dass man auf sich selbst Acht gibt und lernt, wann es einem selber zu viel ist. Dass man sich selber kennenlernt und versteht, in welchem Moment lohnt es sich nicht, noch mehr Kraft aufzuwenden, die einem so fertig macht, dass man Tage braucht, um diese am Ende auch noch wirklich hinzubekommen, dass man am Ende einen Test schreibt, dass es nur ein Test ist, dass man sich selber nicht zu viel vornimmt und einen gewissen Abstand zu Tests hat, einen bestimmten Abstand zu Noten, zum Abschluss. Man ist sehr viel mehr als sein Abschluss. Also ich habe noch nie mich mit einer Person angefreundet, weil sie gute Noten hat oder weil es mich beeindruckt hat, wie gut sie jetzt einen Deutschaufsatz geschrieben hat. Das ist vielleicht ein Aufhänger, weil man sich über das Thema unterhält, aber am Ende denkt man sich, die Person kann gut schreiben. Die Person hat gute Kenntnisse in Geschichte. Das verbindet einen, dass man weitaus mehr ist als Noten.
Ja, finde ich ein sehr schönes letztes Statement. Ich hoffe, das nehmen sich hier einige zu Herzen. Ich versuche sogar jetzt noch, das vielleicht für mein Studium mitzunehmen. Ich finde das sehr inspirierend und eine total tolle Haltung, die du da verbreitest auch. Ich hoffe, dass wir davon noch mehr auf deinem Account sehen können. Ich werde den auch in den Shownotes verlinken, damit da alle vorbeigucken können. Und ich danke dir ganz doll fürs Interview. Und
Ich danke auch.
ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag bei deiner nächsten Vorlesung oder deinem Seminar, deinem Praktikum. Nee, was hast du gesagt?
Übung. Nee,
Übung.
Tutorium.
Tutorium,
Entschuldigung.
genau.
Genau.
Dann, ja, würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bye!